Seit den ausufernden Sanktionen der USA und der EU gegen Russland verlagert Moskau seinen Fokus zunehmend nach Asien. Zugleich treibt Putin die Integration und Erweiterung der BRICS-Gruppe voran. Seinen Außenhandel will Russland künftig vor allem in chinesischen Yuan abwickeln. Die globale Dominanz des US-Dollars gerät damit massiv unter Beschuss. Auch andere Länder erklärten der US-Währung jetzt den Krieg. Was das bedeutet und wie auch Europa davon betroffen sein kann, erklärt uns jetzt Thomas Bachheimer. Er ist Chefökonom der Goldvorsorge und Präsident des Goldstandard-Instituts Europa. Willkommen, Herr Bachheimer.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Bachheimer, Putin will künftig den Außenhandel vorwiegend in Yuan abwickeln. Wegen der Westsanktionen hat Russland den US-Dollar und den Euro auf Eis gelegt. Welche Rolle spielt denn der Yuan aktuell im Welthandel verglichen mit dem US-Dollar?
Ja, das ist sehr leicht zu erkennen an den Sonderziehungsrechten. Das ist die Reservewährung des Fiat-Systems vom IWF. Und das ist ein Paket von 5 Währungen. Da ist der US-Dollar mit 44% drinnen, der Euro mit 30% und der Yuan war schon mit 13% eingestuft. Das heißt, das ist schon relativ stark. Dieser Korb wird alle 5 Jahre festgestellt und das letzte Mal, glaube ich, vor 3 Jahren. Das heißt, wir werden jetzt einen Shift nach oben im Yuan bekommen. Noch eine Zahl scheint relativ interessant. Der Yuan hat 2010 1% seiner internationalen Handelsgeschäfte, also der chinesischen internationalen Handelsgeschäfte, wurden mit 1% im Yuan abgerechnet. Heuer, 14 Jahre später, sind es 53%. Währenddessen geht der US-Dollar im internationalen Handelsgeschäft jedes Jahr um 1% zurück, also die Verwendung. Man sieht schon, dass hier der Yuan ziemlich aufholt, wenngleich ihm es natürlich an Netzwerken fehlt, wo man jetzt daran arbeitet, seit ein paar Jahren. Und er hat natürlich nicht die Finanzarchitektur und das muss noch geschaffen werden, aber noch ist er keine Konkurrenz, aber es ist ein mächtiger Druck da.
Die wichtigsten Handelspartner Chinas sind wer?
Ja, natürlich die BRICS-Staaten, Russland natürlich, dann auch Indien, wenn es auch dort immer wieder zu Reibereien kommt, vielleicht auch deshalb, weil man Handelspartner ist. Und natürlich auch in Afrika. Und was die Chinesen machen, ist es interessant, nicht nur, dass ihre Währung jetzt im internationalen Handel wichtiger wird, nämlich sie verkaufen auch zum Beispiel an sanktionierte Staaten wie den Iran gewisse Produkte und wollen gar kein Gegengeld haben, sondern sie haben dafür, anstatt einer Bezahlung, nehmen sie das Recht, dass sie infrastrukturelle Projekte in diesen Ländern produzieren. Und das heißt, die haben ja viel mehr davon, als wenn sie iranische Währung bekommen oder eine Abrechnungskorbwährung, sondern die gehen dann direkt in das Land, bauen Häfen, bauen Flughäfen, die gehören ihnen dann auch. Also da ist dann schon gewisser Kolonialismus zu sehen, der, wo man früher in die 80er Jahre gesagt hat, die Chinesen kommen, hat man sich das anders vorgestellt, die kommen leise und wir merken das in Europa wie alle anderen Geschehnisse auf der Welt. Wir bemerken heute in Europa ziemlich gar nichts mehr.
Die Sanktionen erweisen sich immer mehr als Bumerang. Auf Vorschlag Russlands wollen jetzt die BRICS-Staaten untereinander auch ein eigenes Zahlungssystem aufbauen. Russland wurde ja im Februar 2022 aus dem SWIFT-Zahlungssystem hinausgeworfen. Wie wird es da weitergehen?
Ja, das ist eine interessante Geschichte, denn ab 2014 hat man angefangen, eigene Zahlungs- oder Abrechnungssysteme zu entwickeln.
2004, in der BRICS, meinen Sie?
Zum Beispiel in Russland, da gibt es das SPFS, das ist ein Konkurrenzmodell zu SWIFT. Das ist dann 2015 so richtig, hat man begonnen daran zu arbeiten. Kein Zufall, 2014 war Maidan, da hat man dann gewusst. Und dann noch das CIPS, das ist das chinesische Abrechnungssystem, die haben dann parallel dazu gearbeitet. Das heißt, nicht so wie im Euro, dass man top-down sagt, wir machen jetzt was, sondern jeder hat für sich, die beiden großen Mächte in den BRICS-Staaten, haben für sich das entwickelt. Und 2018, 19 hat man diese SPFS und das CIPS miteinander integrieren können. Und das heißt, die zwei arbeiten jetzt zusammen.
Also das russische und chinesische sind fusioniert worden.
Und da muss man sagen, der Putin hätte ohne diese Aufbauarbeit nicht reagieren können auf die Sanktionen von vor 2 Wochen, wo eben das geschehen ist, weil da braucht man dann schon die Systematik, und die dürfte aufgrund der Abschaffung der US-Dollar und Euro, der Verbannung aus dem Moskauer Börsenwesen, dürfte das schon so funktionieren. Und das ist für mich ein Zeichen, jetzt sind sie bereit, weil sie hätten ja auch früher bei Sanktionen das machen können, und da war er noch ruhig. Und man hat es auch spüren können, denn 54% aller Börsenabwicklungsgeschäfte in Moskau im Mai waren in Yuan abgerechnet. Also man hat es gespürt, und dann auf einmal, er hat nur mehr gewartet auf die nächste Sanktion, und dann zack, wie die Klapperschlange, hat er gesagt, okay, und jetzt ist Euro und Dollar weg. Sehr interessante Entwicklung von unseren Medien, außer auf 1TV,
Wird
weitgehend
wenig
ignoriert.
darüber berichtet,
Ja.
das ist richtig. Und der Westen geht inzwischen den Bach hinunter. Der US-Dollar gerät auch seitens der Saudis unter Druck. Sie werden künftig Öl nicht nur mehr in US-Dollar verkaufen, wie in den 70er Jahren beschlossen wurde. Was steckt denn hinter dieser Entscheidung, dieses eher informelle Petrodollar-Abkommen auslaufen zu lassen?
Ja, ich schätze das sehr, dass Sie nicht sagen Petrodollar-Vertrag, das muss ich mal sagen. Es war ein Abkommen oder eine Vereinbarung, die durch aktives Handeln bestanden hat. Also ich habe wirklich lange geforscht, ich war ja 10 Jahre lang Gastanalyst bei der OPEC, und damals schon wollte ich immer wissen, wer hat das unterschrieben. Und es hat niemand unterschrieben. Das ist immer eine interessante Tatsache, weil viele Medien haben ja jetzt Anfang Juni, ja, es wird nicht verlängert oder es wurde gekündigt. Nein, man handelt einfach anders. Und die Aufregung, die jetzt da kommt, ist relativ gediegen insofern, weil ja die Saudis schon seit Jahren das machen. Und spätestens als die Amerikaner den Tabubruch als Weltleitwährung, den Dollar als Waffe zu verwenden und andere abzuschneiden, das darf man nicht als Weltleitwährung, da haben die Saudis gesagt, ja, wenn wir jetzt da dauernd diese Bonds reinbekommen, können wir auch nicht wirklich brauchen. Und da hat man dann bilaterale Abkommen gemacht, und die große Sensation, ich glaube, ich habe sie hier auch schon einmal besprochen, war ja ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn in der Ukraine die Friedensverhandlungen oder die Befriedung der Verhältnisse zwischen Saudi-Arabien und Iran mit Botschaftseröffnungen und die bilaterale Handel, und da hat man dann den Dollar ausgelassen, dann China, Saudi-Arabien. Das heißt, auch wenn das jetzt quasi offiziell ist, dann muss irgendeine amerikanische Agentur das sagen, so, jetzt ist das passiert. In Wirklichkeit läuft das seit 2 Jahren auf sehr hohem Niveau schon, dass man diese Waren austauscht gegen bilaterale Währungen.
Warum glauben Sie, ist das jetzt so hochgespielt worden?
Ja, irgendwer wird davon einen Nutzen ziehen, irgendwer wird wahrscheinlich was vorhaben, würde ich einmal sagen, und dass man dann sagt, ja, wir müssen uns ja auch wehren oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht aus US-Seiten kommt, diese Meldung, der Petrodollar-Vertrag ist aufgelöst, weil es gibt keinen Vertrag, und die machen das ja eh schon. Der Mohammed bin Salman hat ja das 2018 schon angekündigt, Entdollarisierung. Und ja, aber irgendjemand will das unbedingt, dass die Welt das jetzt weiß.
In dieser Vereinbarung oder ja, in diesem Petrodollar-Abkommen oder wie immer man das nennt, haben sich die Saudis auch dazu verpflichtet, ihre überschüssigen Dollar in US-Staatsanleihen zu investieren. Sie haben also die amerikanischen Schulden gekauft, wenn man es jetzt einmal salopp formuliert.
Ja.
Muss Biden jetzt Angst bekommen?
Der Biden wird keine Angst bekommen, weil er kapiert es eh nicht. Und der zweite Grund, der Biden muss keine Angst bekommen, weil er wird nicht mehr Präsident sein im Herbst. Wenn es überhaupt Wahlen gibt, so wie sie es jetzt zuspitzt, kann man sich auch schwer vorstellen, dass man einen neuen Präsidenten da reinschickt in dieses Schlamassel. Das ist nur so ein Side-Letter. Wahr ist, dass die Amerikaner davon gelebt haben, über den Petrodollar ihre US-Dollar auf der ganzen Welt zu verstreuen. 1971 hat der Außenminister gesagt, der US-Dollar is our currency, but your problem. Und sie haben in den letzten Jahrzehnten ja über 75% aller US-Dollar außer Landes gebracht, über den teilweise oder zum großen Teil über den Petrodollar-Mechanismus. Angst müssen sie nicht haben, aber ein Problem gibt es natürlich schon. Die Nachfrage nach Dollar sinkt. Die Amerikaner müssen aber immer mehr Dollar produzieren. Jetzt kriegen sie aber die alten Dollar zurück, quasi, ist also grob abgekürzt. Geldtheoretiker mögen mir jetzt die Abkürzung verzeihen. Und da hat man dann schon ein Problem, weil ja Wenn ich ein Überangebot habe und niemand nimmt es mir ab, habe ich ja dann natürlich einen Wertverlust, Akzeptanzverlust. Und somit haben wir Europäer, jeder hier an ihren Fernsehschirmen, hat ja das gleiche Problem. Weil der Euro ist ja nichts anderes wie der degenerierte Sohn des einstigen Grafen US-Dollar. Und wir werden alle ein Problem kriegen damit. Insofern, Joe Biden braucht sich nicht fürchten, aber wir sollten uns schon jetzt wärmer anziehen. Wenngleich das ja nicht von heute auf morgen geht, das ist eine Frage von Jahren natürlich. Aber ein Nachfrageverlust im US-Dollar ist für die ganze westliche Welt eine ziemlich schlimme Sache.
Da kommt auch jetzt noch Afrika ins Spiel. Auch in afrikanischen Staaten löst man sich vom US-Dollar. Simbabwe hat kürzlich eine neue goldgedeckte Währung eingeführt. Der Dollar spielte davor eine dominante Rolle. Simbabwe hat gute Beziehungen zu Russland, ist nicht sehr gut auf die USA zu sprechen, aufgrund verschiedener Ereignisse in der letzten Zeit. Ist das eine afrikanische Kriegserklärung an den US-Dollar?
Naja, Simbabwe ist nicht so groß, dass es einen Krieg erklären könnte. Auch nicht dem US-Dollar, der ein bisschen in den Seilen hängt. Man muss aber einiges zurechtrücken. Aus der Sicht eines Goldstandard-Mannes, wie ich einer bin, ist es kein Goldstandard. Ist auch wieder eine Nachricht, die höher gekocht wurde. Die interessante Geschichte ist, das ist im April passiert und auch Ende Mai, Anfang Juni, es war es in alle Medien. Vorher hat das keinen interessiert. Also da auch irgendjemand Interesse, dass die Welt das jetzt weiß. Aber ich würde nicht sagen, dass Simbabwe einen Goldstandard hat. Ich würde eher sagen, das ist ein multivaluares System. Das heißt, die haben ja vorher diese furchtbare Inflationswährung gehabt mit Billionen. Also da war der Geldschein, da sind ja die Nullen gar nicht draufgegangen. Und am Beispiel Simbabwe ist, glaube ich, deshalb nimmt man jetzt auch die CBDCs ran, weil da ist dann wurscht, weil da hat man genug Platz für die ganzen
Nullen. Was ist CBDC?
Central Bank Digital Currencies. Also das, wovor wir uns eben alle fürchten. Und aber Simbabwe hat mehrere Währungen, den Zimbabwe-Dollar, der ist nicht gedeckt, dann den ZiG, das ist der Zimbabwe-Gold-Dollar und man kann auch in Rand handeln, aber der Zimbabwe-Dollar selber wird ja aufgrund schlechter Erfahrungen nicht so verwendet. Britisches Pfund ist noch immer da und ja und US-Dollar. Und die Amerikaner, also man kann in Zimbabwe auch offiziell noch zahlen mit US-Dollar, also man hat mehrere Dinge und Geld in Konkurrenz gestellt, was ein sehr interessantes Experiment ist. Und man zeigt auch den rohstoffgierigen Amerikaner, die ja Rohstoffe brauchen wie niemand sonst auf der Welt und relativ wenig, sagen wir mal, gemessen an ihrem Bedarf haben, zeigt man mal die kalte Schulter. Und da muss man auch noch einmal zum Trump zurückkommen, der hat immer gesagt, make America great again. In der Rohstoffgier müssen die Amerikaner jetzt irgendwas tun. Sie sehen ja jetzt in Afrika, welche Probleme es gibt. Der Dollar wird nicht mehr akzeptiert. Er hat ja nie gesagt, make the US dollar great again. Weil die Amerikaner opfern alles, um den Rohstoffbedarf der Zukunft zu sichern. Und sie opfern wahrscheinlich auch, weil sie faktisch vor einer Riesenmauer stehen, den US-Dollar. Und sie opfern die gutgläubigen Europäer damit, weil die Amerikaner natürlich als Wirtschaftssystem wesentlich flexibler und schneller sind. Und die Europäer langsam träge und überhaupt nichts kapieren und nur das machen, was die Amerikaner sagen. Das wird ja unser Drama werden. Und der große Verlierer in diesem Währungskampf und in dieser Schlacht der BRICS-Staaten gegen den Westen wird Europa sein.
Also die EU wird ja oft nur mehr als Filiale von Washington bezeichnet.
Ja, das ist einfach, glaube ich, auch die EWR vielleicht nicht, aber dann der Ausbau zur EU ist mit Sicherheit eine Washingtoner Idee, um Europa im Zaum zu halten und vor allem die Linie, die Eurasische Platte zu zerstören, dass eine Beziehung des gescheiten Deutschlands und konsequenten und Technologen Deutschland mit den rohstoffreichen Russen zu verhindern. Das ist seit 1914, glaube ich, Grund für alle Ereignisse, für alle größeren, die wir so erleben.
Sie sind ja ein ausgewiesener Goldexperte. Viele EU-Staaten sind massiv verschuldet und haben hohe Staatsdefizite. Wird der Euro das überleben? Und wie kann man sich für den Fall eines Crashs oder eines Ereignisses, wo einfach nichts mehr was wert ist, optimal absichern?
Der Euro wird es überleben, aber nur als Namen. Weil da sind sie zu eitel. Also wir werden einen Euro haben, aber nicht so, wie er jetzt ist. Also wir werden wahrscheinlich eine CBDC bekommen.
Also eine
Ja,
Digitalwährung.
eine zentralisierte Digitalwährung, wo man dann jederzeit, wenn wir zwar da reden, kann ich die Parkuhr nicht zahlen, wenn man meinen Chip abstellen kann. Und wenn Sie 3 Flaschen Bier kaufen, dann sagt die Krankenkasse, dass Sie höhere Gebühren, weil wir wissen, was Sie gekauft haben und so weiter. Also,
Gibt es kein Bargeld mehr, glauben Sie?
ja, das ist ja auch das Problem, wo ich ein bisschen skeptisch bin bei den BRICS-Staaten, denn man hat als Überbau über die zuvor genannten russischen und chinesischen Zahlungssysteme Enbridge gebaut. Habe ich vorher vergessen zu erwähnen. Das Enbridge, das ist schon ein sehr modernes Zahlungs- und Abrechnungssystem, was viel effektiver, viel schneller ist und auch bereit ist, mit digitalen Währungen zu arbeiten. Das heißt, auch die BRICS-Staaten haben hier was vor und eine digitale Währung ist für den Bürger, das haben wir eh schon öfter besprochen, natürlich immer das Ungutste, was man als Geld haben kann. Wie man sich selber schützen kann, ist eigentlich logisch. Es gibt nur ein Tauschmittel und das ist das Gold und Silber. Und man kann es nicht oft genug sagen. Die Probleme, die wir haben, sind, weil wir einen Grundsatz brechen. Und der Grundsatz ist, ohne vorherige Produktivität gibt es kein Geld, weil Geld ist ein Ergebnis des Tauschhandels. Wenn ich jetzt einen Euro erzeuge ohne Produktivität, dann ist das nichts und es ist nichts wert und deshalb haben wir auch die Probleme und deshalb haben wir auch diese Verschuldungen. Ja, weil die Zentralbanken mit der Politik machen immer weiter und sie brauchen ja nichts produzieren, um Geld zu haben, sondern die erzeugen zuerst Geld. Und das ist das Grundproblem auf der Welt. Deshalb engagiere ich mich seit 20 Jahren für einen Goldstandard. Deshalb glaube ich auch, dass es einen Goldstandard geben wird in 10, 15 Jahren, ich weiß es nicht. Daher, wenn die Zentralbanken Rekordkäufer sind in den letzten 2 Jahren an Gold, dann sollte man sich selbst natürlich auch vorbereiten. Man sollte auch schauen, dass man irgendwann ein zweites Standbein hat. Kapital ist ein Fluchttier. Man sollte vielleicht auch schauen, dass man irgendwo in den BRICS-Staaten, die sich jetzt unglaublich erweitern. Wir haben jetzt 22 Kandidaten. Also das wird ja, die werden ja 60% der Weltbevölkerung bald haben. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir glauben, wir können mit den Regenbogenfahnen gegen die rohstoffreichen Staaten da ankämpfen. Das ist ja völlig absurd, was passiert. Allein wenn man sagt, Türkei geht wahrscheinlich dazu. Der war beim Außenministertreffen der BRICS-Staaten in St. Petersburg vor 2 Wochen. Es geht Indonesien dazu. Das sind ja keine kleinen Staaten. Es geht Pakistan dazu. Es geht Marokko dazu. Also wo du hinschaust, gehen die dorthin, wo Produktivität passiert. Das heißt, wir haben jetzt einen Shift vom Rothschild-Denken, also Geld, Banking-Denken, zu Rockefeller-Denken,
Also Rothschild,
Rohstoff.
meinen Sie, ja.
Ja, Rothschild zu Rockefeller. Also zuerst waren ja die Rockefellers mit den Eisenbahnern und Öl und so weiter in den Vereinigten Staaten. Dann war wieder Rothschild, der hat es aber vorher auch schon gegeben. Und dann war das Banking Jahrzehnte oder fast Jahrhundert Banking und mehr Geld, Geld bestimmt. Aber jetzt, wir haben wirklich den großen Shift weg vom Geld, vor allem vom künstlichen Geld, hin in den Rohstoffbereich. Und wenn ich den Shift habe, dann muss ich den Geldrohstoff Nummer 1 besitzen, dann bin ich gesichert. Und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, kaufen Sie sich Gold und Silber. Das ist das einzige Rettungsboot, was ich mir im Moment vorstellen kann. Es gibt theoretisch ein paar andere Bitcoin, aber ist gut, ist auch ähnlich generiert wie Gold, aber wir haben keine Erfahrung damit. Gold haben wir seit 6000 Jahren Geldgeschichte. Und ich kann wirklich vom Innersten meines Herzens sagen, es gibt nichts anderes. Und schauen Sie, dass Sie sich retten, weil der degenerierte Bur vom US-Dollar, der Euro, wird demnächst in die große Bredouille geraten.
Das sind schöne Aussichten.
Ja,
Danke
das
für
tut
das
mir leid.
Danke für das interessante Gespräch. Dankeschön.
Danke für die Einladung noch einmal.